von V lässt sich schreiben als Summe der Dimensionen von U und von Z. Was haben wir bisher im Beweis gemacht? Wir haben eine Basis von Inhalt von P0 und haben sie ergänzt zu einer Basis D von V. Dann haben wir uns erinnert an diese Abbildung Pi. Die schreiben wir jetzt nicht nochmal hin, weil wir sie nicht mehr brauchen. Wir haben sie schon letztes Mal gebraucht. Aber das waren Abbildungen aus dem Dualraum. Dementsprechend ist auch der Raum D ein Teilraum des Dualraums. Und wir haben letztes Mal Folgendes nachgerechnet. Der Senkrechtraum von D bezüglich des Dualraums ist dasselbe wie der Senkrechtraum von U bezüglich der Form R. Das ist vielleicht der geeignete Moment, um nochmal daran zu erinnern, dass wir gerade mit zwei Senkrechtkonzepten gleichzeitig rumhantieren. Das eine Senkrechtkonzept bezieht sich auf den Dualraum. Das andere Senkrechtkonzept muss sich immer auf eine Sigma-Linearform beziehen und da ist es dann auch so ein bisschen geometrisch als senkrecht stehen zu verstehen. Es gibt Übungsaufgaben dazu, jetzt und auch in der Zukunft, die in diesem Zusammenhang auch noch ein bisschen deutlicher zeigen sollen. Ja, und die machen wir jetzt weiter. Jetzt haben wir also diesen Zusammenhang zwischen den beiden Senkrechtkonzepten und die Frage ist, ob wir was gewonnen haben. Naja, auf diesem Raum B können wir Satz 11.13 Teil D anwenden. Da wissen wir nämlich, dass wir die Dimension von V schreiben können als Summe der Dimensionen von B und von B senkrecht. B senkrecht dürfen wir durch U senkrecht ersetzen und das ist dann schon die halbe Miete. Wenn wir jetzt noch zeigen, dass U und B die gleiche Dimension haben, dann haben wir alles gezeigt, was wir zeigen wollen. Nehmen uns Skalare her, schreiben den Nullvektor hin. Die Frage ist, was das jetzt für ein Nullvektor ist. In welchem Vektorraum lebt das ganze Zeug? Diese Phis kommen aus dem Dualraum Frau Stern. Wenn wir jetzt Linearkonversion basteln, bleiben wir im Dualraum Frau Stern. Das heißt, die Null, die wir da darstellen wollen, ist die Null im Raum Frau Stern. Was ist das? Das ist die Nullabbildung von V in den Körper K. Das ist die Null des Vektorraums V Stern. Das ist diejenige Abbildung, die jeden Vektor aus V schnappt und auf die Null des Körpers abbildet. Nehmen wir uns da Lage her, Lambda 1 bis Lambda n. Wir müssen wissen, was dieses Ding tut, damit wir auch ich kriege, wenn ich V mit den einzelnen Dingern hier abbilde und die Skalare alle rausziehe und so weiter. Das heißt, dann habe ich da stehen, Lambda 1 mal V abgebildet mit Phi, V1 und so weiter, Lambda M mal, ups, V abgebildet mit Phi, Bn. Jetzt müssen wir uns doch nochmal erinnern, was diese Phis tun. Wie war das nochmal? Na, die haben was mit der Form zu tun. Die halten einen Vektor fest und setzen in die Form ein. Das können wir jetzt also auch hinschreiben. Machen wir mal direkt weiter. Das ist die Definition dieser Phis. V abgebildet mit Phi B1 ist nichts anderes als F von V, B1. So waren diese Phi-Abbildungen definiert. Kann immer nur 0 auf 0 abbilden, der kann nicht irgendwas anderes auf 0 abbilden. Dementsprechend müssen diese Leute vorher schon null gewesen sein, vor dem Abbilden. Das heißt, alle Lambdas sind null. Und das heißt, dass da oben, als wir angefangen haben, die Lambdas in Wirklichkeit schon alle null sein mussten. Fertig. Das nächste Resultat ist keine Dimensionsformel, sondern eine Formel, mit der man den Vektorraum wirklich zerlegen kann. Das ist ein Lemma, deswegen nenne ich es auch Zerlegungslemma, was uns sagt, dass man unter bestimmten Umständen den Vektorraum V als orthogonale Summe schreiben kann, eines Teilraums mit dem Senkrechtraum dazu. Das ist der nächste Schritt und alles, was wir bisher gemacht haben, dient da ein Stück weit zur Vorbereitung.
Summe von U und U senkrecht, das heißt, es ist die Summe und verwenden, den tollen Satz von gerade. Der hatte als Voraussetzung, ich möchte diese Dimensionsformel benutzen, und die Voraussetzung war, dass u geschnitten mit dem Radikal nur aus dem Nullvektor besteht. Diese Voraussetzung steht dann nirgends. Also müssen wir gucken, ob das stimmt.
Na, was steht denn in A? Da steht, F ist regulär. Regulär ist dann, dass das Radikal nur aus dem Nullvektor besteht und dann auch der Schnitt vom Radikal mit jedem Teil kommt. Das heißt, zum Glück ist automatisch die Voraussetzung aus dem letzten Satz erfüllt. Ich habe sie gesehen, ich lese sie gleich an. Zwei Beschreibungen.
Man kann etwas nehmen, was senkrecht zu einem einzelnen Vektor ist, das geht. Aber worüber wir hier reden, sind immer Senkrechträume zu Teilräumen, nie zu einzelnen Vektoren. Das heißt, Sie müssten, damit Sie das Konzept anwenden können, zumindest das Erzeugnis dieses Vektors nehmen. Also wenigstens dann einen Teilraum haben, sagen wir, der ist nicht null, der eindimensional ist. Und dann ergibt es wieder Sinn und dann passt es auch wieder. Denn dann ist der, wenn Sie jetzt in R3 denken, dann ist der Senkrechtraum unter diesen Voraussetzungen eine Ebene. Und dann der Senkrechtraum dazu ist halt wieder die Gerade, mit der Sie angefangen haben. Passt das?
Ja.
Passt das auch in Ihrer Vorstellung?
Ja.
Und danke, dass Sie geometrisch mitdenken. So, Satz 17 sagt, dass die Dimension von Cauchy schreiben lässt als Summe der Dimension eines Teilraums mit dem Senkrechtraum unter diesen Voraussetzungen. Das machen wir jetzt einfach zweimal. Aber wenn der Durchschnitt 0 ist, dann kann man das weglassen. Das sind so Klassiker, die man oft benutzt. Und die haben Eigenschaften, die auch noch andere Sigma-Bilinearformen haben, die nicht ganz so speziell gewählt sind. Und wir werden sehen, warum es praktisch ist, mit denen zu arbeiten. Und die kommen auch in der Realität, also in der Modellierung von irgendwelchen Aufgaben tatsächlich vor. Die Formen, die da vorkommen, die sind häufig symmetrisch, in dem Sinne, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge ich den Formwert ausrechne. Das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die man braucht. Und dann können wir uns gleich überlegen, wie sieht man das an so einer Gramschen Matrix, dass so eine Eigenschaft gilt. Dann gibt es noch ein paar andere. Es gibt spezielle Formen über R oder über C. Es gibt spezielle Voraussetzungen an diesen Körperautomorphismus, was der erfüllen soll. Lauter solches Zeug. Und da gehören dann Namen dazu. Und jetzt ist gerade meine Aufgabe, Ihnen all diese Namen zu sagen und zu erklären, damit Sie in fortgeschrittenen Vorlesungen wissen, wenn jemand sagt, ja, sei F eine orthogonale Form, damit Sie wissen, ah ja, das war das und das, das haben wir in der Linienalgebra besprochen. Los geht's also. Definition. Fangen wir ruhig mit symmetrisch an und nehmen uns nur kurz Notation her. Es gilt Voraussetzung 9 und es sei F eine Bilinearform. Da steht jetzt kein Sigma und unsere Konvention war, wenn da kein Sigma steht, heißt das Sigma ist die identische Abbildung auf K. Reihenfolge man Vektoren einsetzt. Wie sehen Sie oder welche Eigenschaft hat jede Gramsche Matrix? Genau, nach dem Transponieren hat man die gleiche Matrix wieder und können Sie nochmal erklären, warum? Und nach unten kommt der zweite mit dem ersten und wenn die Reihenfolge egal ist, muss es der gleiche Wert sein. Und dann geht man so nach rechts und nach unten weiter und sieht, das sind immer die gleichen Werte. Und genauso kann man das für jede Zeile und Spalte machen. Genau, vielen Dank. Matrizen, die sich beim Transponieren nicht ändern, nennt man auch symmetrisch. Das kommt später noch. Und wir haben jetzt schon mal gelernt, bei einer symmetrischen Linearform sind alle Gramschen Matrizen, die dazu gehören, auch symmetrisch. Wunderbar. Überlegen Sie mal, ob die Umkehrung stimmt. Also ob in dem Moment, wo Sie eine Gramsche Matrix haben, die symmetrisch ist, Sie sofort schlussfolgern können, dass auch die Form symmetrisch sein muss. Lasse ich jetzt mal offen. Nächstes Wort. Schief symmetrisch oder auch alternierend. Das sind beides Wörter, die ja benutzt werden. Wie würden Sie das in einer Gramschen Matrix sehen? Wie wirkt sich diese Rechenregel aus auf Gramschen Matrizen?
Ja,
Diagonale müssen wir aufpassen.
Ja.
Genau, aber die Idee ist richtig. Wenn man die erste Zeile nimmt, abgesehen vom ersten Eintrag, und die in die erste Spalte schreibt, dann sind das die gleichen Werte bis auf das Vorzeichen. Das muss man ändern. Genau, das heißt, es ist so ein bisschen wie Spiegeln mit Vorzeichenwechsel. Und man muss bei der Diagonale aufpassen, da darf man natürlich nichts machen. Genau, richtig. Naja, was folgt für die Diagonale? Das können Sie sich ja auch mal überlegen. Ich habe nicht ohne Grund gerade erwähnt, dass der Körpercharakteristik 2 hat, dass dann komische Dinge passieren können. Nein, da muss nicht folgen, dass der Wert 0 ist. Das ist falsch. Das denkt man. Das denkt man, weil man an R denkt und an Q. Aber in einem Körper der Charakteristik 2 ist jedes Element additiv zu sich selbst invers und dann kann da auch was stehen, was nicht 0 ist. Also Vorsicht und danke für den Hinweis, denn genau das war das, was an der Stelle gerne falsch gemacht wird.
Ja.
Okay, das war symmetrisch und schiefsymmetrisch. Das dritte Wörtchen hier ist symplektisch. Schiefsymmetrie eine Warnbox haben. Ich meine, ich habe das jetzt gerade laut gesagt, das ist auf dem Band, aber wenn Sie eine Warnbox haben möchten, okay. Warnbox. Da brauche ich rot, oder? Warnboxen müssen rot sein. Und es ist ein Kasten. So, symplektisch. Gramsche Matrix. Was passiert in der Gramschen Matrix, wenn die Form symplektisch ist? Wer sieht das? Oder hat eine Idee? Genau, über den Rest können wir erstmal nichts sagen, aber auf der Diagonale muss alles 0 sein, weil das ja die Leute mit sich selber in Form sind. Genau, vielen Dank. Dann kommt jetzt, eins passt hier noch hin, das ist auch kurz zu erklären, das nächste erfordert dann ein bisschen mehr Notation. Die orthogonalen Formen sind diejenigen, die symmetrisch sind und wo gleichzeitig der Körper nicht Charakteristik 2 hat. Das heißt, so komische Dinge, wie wir das gerade besprochen haben, können dann nicht passieren. Manchmal denke ich, die wollen vorher irgendwie zur Hälfte abgebrochen werden, damit die da besser halten. zwar nicht die identische Abbildung ist, aber Sigma Quadrat. Ein Beispiel dafür ist komplexe Konjugation. Wenn man die zweimal aneinander anwendet, ist es die Identität, aber das Ding selber ist nicht die Identität. Das heißt, da haben Sie ein Beispiel im Kopf, wenn Sie wollen. Und zusätzlich soll noch gelten, dass wenn man die Einträge vertauscht, zwar nicht unbedingt dasselbe rauskommt, sondern es kommt das Element raus, einmal mit dem Körperautomorphismus draufgeworfen. Das kann dasselbe sein, muss es aber nicht. Okay, was haben wir also jetzt gesammelt? Symmetrisch, man darf Einträge vertauschen. Schiefsymmetrisch, beim Vertauschen ändert sich das Vorzeichen. Symplektisch, alles steht auf dasselbe Senkrecht. Orthogonal, symmetrisch und nicht charakteristisch 2. Unitär, Sigma Quadrat ist die identische Abbildung und beim Vertauschen der Einträge muss Sigma angewandt werden. Das ist das, was wir jetzt alles so haben. Und auch hier kann man sich überlegen, wie sieht man das in der Gramschen Matrix. Ich möchte jetzt ein Lemma beweisen, das für unitäre und für orthogonale Sigma-Linearformen gilt und das uns erstmal sagt, wenn die Form nicht total merkwürdig ist, und total merkwürdig heißt, der ganze Vektorraum ist sein eigenes Radikal, alles steht auf einem Senkrecht und es passiert nichts Spannendes, wenn es nicht so ist, wenn also irgendwas Spannendes passiert, dann finden wir einen Vektor, der nicht auf sich selbst senkrecht ist. Und das wird dann der Ausgangspunkt sein, um im nächsten Satz zu zeigen, wie man Orthogonalbasen konstruieren kann. Denn bisher haben wir nur gesehen, was das ist und dass es potenziell interessant ist, aber wir haben noch nicht gesehen, warum es das geben sollte und wie. Ja, das geht. Das ist was wir über endliche Körper mal irgendwann besprochen haben vor langer Zeit. Die Charakteristik ist die kleinste Zahl, die angibt, wie oft man das Einzelelement zu sich selbst addieren muss, damit die Null des Körpers rauskommt. Und wir haben das, glaube ich, damals besprochen bei endlichen Körpern, die so Faktoränge von Z waren, mit einer Primzahl. Die hatten Charakteristik T, genau diese Primzahl, wenn man da das Einzelelement so oft aufaddiert hat, dann kam das Nullelement raus, was uns komisch vorkommt, weil das halt in den reellen Zahlen nicht passiert. Aber bei endlichen Körpern ist das. Danke für die Frage. Noch andere Fragen, bevor wir loslegen und weitere interessante Dinge zeigen? Ich kann ja mal hinschreiben, einfach damit an der Stelle mal erklärt, was da ist. Das heißt, 1k plus 1k ist nicht 0k. Wenn das greift, das ist eine Erklärung, mit der Sie klarkommen. Das ist eine, die ausreichend ist. Okay? Gut. weg von stehen paarweise aufeinander senkrecht. Es wird nichts darüber gesagt, was sonst noch so los ist. Nein, wenn alles auf einem senkrecht steht, dann nehmen Sie einfach Ihre Lieblingsbasis und das ist sofort eine Orthogonalbasis. Werden Sie eine Orthonormalbasis finden können? Ah, genau, das ist die richtige Handbewegung. Wenn der Vektorraum Dimension 0 hat, also nur aus dem Nullvektor besteht, dann ist die leere Menge eine Basis und die ist dann jede Basis, die Sie wollen. Aber in dem Moment, wo der Vektorraum eine größere Dimension hat, haben Sie verloren. Denn jede Basis muss dann ja aus Vektoren bestehen, die auch auf sich selber wieder senkrecht stehen. Da kriegen Sie niemals eine Normierung hin, sodass die mit sich selbst Formwert 1 haben. Das klappt nicht. Sie kommen von 0 nicht zu 1. Nicht durch Multiplikation mit einem Körper. Okay, das heißt, bei manchem, was wir jetzt gleich so argumentieren, können wir im Hinterkopf behalten, kein Problem, dieses Argument funktioniert zwar nicht, wenn alles auf einem senkrecht steht, aber man findet trotzdem noch dies und das und jenes. Und dann wird es aber auch Argumente geben, die dann nicht mehr funktionieren. Das nur so zum im Hinterkopf behalten. Jetzt beweisen wir Lemma. Oh ja, super, dann ewig Zeit, das ist toll. Wir beweisen Lemma. Elemente der Verknüpfung invariant lassen. Das heißt, bei einem Körper muss die 0 auf die 0 gehen und die 1 auf die 1. Kombinationen und setzen immer ein, ja, was würde passieren, wenn alle Vektoren auf sich selber senkrecht stehen und am Ende kommt haufenweise Blödsinn raus.
Nur weil ich es kann. Hier ist blau. Moment, dann müssen wir das optimieren. Pink.
Das kann ich gut. Ist das besser?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Also sie nicht, aber okay. Es geht um sie, es geht nicht um sie.
Wir haben da jetzt jedenfalls so eine Gleichung.
Wir können noch mehr einsetzen.
Diesmal nicht entziehen. Denn f von Strich, b ist 1. Das heißt, dieses Ding ist 1 und dieses Ding ist auch 1. Und jetzt schreibe ich die Gleichung um, wenn ich alles eingesetzt habe. Ich sage mal vereinfacht. 0 ist, gucken wir mal, was übrig bleibt. 0 delta
indem wir Orthogonalbasen konstruieren. Na? Satz 11,20. Über die Dimension des Vektorraums, aber wir werden vorher ein paar langweilige Spezialfälle los. Wir haben es vorhin schon thematisiert. Wenn V sein eigenes Radikal ist bezüglich F, steht alles auf allem senkrecht. Jede Basis ist eine Orthogonalbasis und das, was hier steht, ist bedeutungslos, denn es gibt einen solchen Vektor ja. Nicht der Nullraum. Das heißt, die Dimension ist mindestens 1 und das ist die Grundlage für unsere Induktion. Vektorraum Dimension 1 hat, dann können wir einfach irgendeinen Vektor hernehmen, der nicht 0 ist, und können den hinschreiben, die Menge, die diesen Vektor enthält, ist dann sofort eine Basis. Sagen wir die Dimension von V 1 und jetzt nehmen wir uns irgendeinen Vektor her, der nicht der 0 Vektor ist. unsere Form ja orthogonal oder unitär und in beiden Fällen ist es so, dass wenn in eine Richtung 0 rauskommt, in die andere Richtung auch 0 rauskommt. Orthogonale und unitäre Formen sind automatisch orthosymmetrisch. Das heißt, dass wir ganz viel verwenden können, was wir uns vorher schon so überlegt haben, insbesondere Lemma 11.18. Lemma 11.18 sagt, dass wenn wir einen Teilraum uns hernehmen von V, dass dann unter geeigneten Voraussetzungen V als orthogonale Summe dieses Raums mit seinem Senkrechtraum schreibbar ist. Die Voraussetzungen waren sowas wie, der Raum muss seinen Senkrechtraum im Nullraum schneiden. Das war das, was in Teil B dieses Lemmas stand. Also gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, F ist orthogonometrisch. Wir möchten gerne Lemma 11.18 Teil B anwenden. Fertig sind. sind. Wir nehmen B0, wir nehmen noch den kleinen Vektor V mit dazu und ich behaupte, das wird eine Orthogonalbasis für den ganzen Raum. Und wie können wir das jetzt sehen? Kleine Zwischenbehauptung. B, also die Menge, die wir bekommen, wenn wir B0 vereinigen mit der Menge, die nur V enthält, ist eine Orthogonalbasis für V. Wir sehen jetzt nebenbei, wie man so eine Basis konstruieren kann, die einen vorgegebenen Vektor enthält. Nämlich genauso per Induktion. Macht man so quasi, indem man immer in die kleinen Teilräume reingeht und da bastelt. Ja, wir sehen das. Warum ist es denn überhaupt eine Basis? Naja. V ist die Summe von U und U senkrecht. Wir haben eine Basis für U senkrecht. In dem Moment, wo wir das mit einer Basis davon vereinigen, ist klar, dass wir eine Basis für ganz V kriegen. Das ist nicht das Problem. Was ist mit der Orthogonalität? Naja, Orthogonalbasis heißt, verschiedene Basisvektoren stehen senkrecht aufeinander. Für die, die aus B0 kommen, wissen wir das schon. Das heißt, wir müssen nur noch gucken, was ist mit V und jeweils einem Pärchen aus B0. Ist aber auch kein Problem. Hier steht, dass die alle senkrecht aufeinander stehen. Natürlich steht V aus den Vektoren aus B0 senkrecht. Das heißt, da muss ich gar nichts weiter hinschreiben. Es ist klar, dass B eine Orthogonalbasis ist. Und der Schlüssel ist das. Diese Zerlegung, das, was wir vorhin gezeigt haben, das ist hier entscheidend. Einverstanden? Nicht einverstanden? Beschwerden? Wünsche? Lernen wir als nächstes kennen, was eine Infinitie ist. konstruieren, was da passiert. Nehmen wir die Vektorräume V und W. Vergessen wir mal kurz alles, was wir darüber wissen, dann sind das einfach Haufen. V ist irgendeine Menge von Vektoren, W ist irgendeine Menge von Vektoren, das sind Haufen ohne Struktur, wir haben keine Ahnung, was da los ist. Und eine Abbildung von V nach W kann jetzt irgendwas sein, es gibt keine Struktur, die irgendwie interessant wäre zu behalten. In dem Moment, wo wir die Vektorraumstruktur mit beobachten, sind diejenigen Abbildungen für uns interessanter, die die Vektorraumstruktur respektieren. Das sind einfach die Homomorphismen. Die haben wir jetzt schon sehr ausführlich studiert. Aber jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen. Wenn wir nämlich beachten, dass es auf V diese Form F gibt und auf B diese Form G und ganz grob gesagt, ganz grob gesagt, kann man sich vorstellen, dass man diese Formen benutzt, um in diesen Räumen irgendwie geometrisch argumentieren zu können. Stichwort Länge, Winkel, bla bla bla. Dann will man sich jetzt Abbildungen angucken, die nicht nur die Vektorraumstruktur respektieren, sondern irgendwie auch noch diese geometrische Anschauung. Das heißt, es soll sich mit den Formen vertragen. Und das ist die Motivation für die Rechenregel, die da erfüllt sein soll. Die heißt Isometrie. Und zwar gebe ich jetzt die Form mit an, denn das ist wichtig. Also von dem Vektorraum V mit der Form F in den Vektorraum B mit der Form G. Genau dann, wenn für alle Vektoren V1 und V2 aus V gilt, wenn ich den Formwert ausrechne von V1 und V2 unter F, dann ist das dasselbe, als wenn ich den Formwert der Bilder nehme, V1i und V2i, aber jetzt unter G, denn ich bin jetzt ja im Raum B. Das ist eine Isometrie. Man kann das dann noch besser machen und kann sagen, Isometrie und gleichzeitig noch Bijektiv, dann ist es sozusagen noch was Stärkeres als ein Isomorphismus. Das ist großartig und das kommt auch in der Übungsserie dran in der, ich glaube in der nächsten, also erst nächste Woche, da ist noch ein bisschen Zeit. Und man nennt zwei Vektorräume isometrisch, dafür muss man vorher sagen, welche Formen man meint, genau dann, wenn sie gleichzeitig als Vektorräume isomorph sind und sich das auch noch mit den Formen verträgt. Also wenn es eine Isometrie gibt von dem einen in den anderen, die bijektiv ist. Über den gleichen Körper mit so einer Isometrie, dann weiß man, dass diese andere Form sich im Prinzip genauso verhalten muss. Sowas wie senkrecht aufeinander stehen muss, erhalten bleiben und auch noch andere Eigenschaften. Das ist also der Hintergrund für diese Begriffsbildung. Und wir werden am Anfang der nächsten Vorlesung, da werden wir uns klar machen, dass die Rechenregel, die da steht, nicht unbedingt immer für alle Vektoren aus dem Raum nachgeprüft werden muss, sondern auch hier können wir uns wieder darauf zurückbesinnen, wofür gibt es eigentlich Basen und so weiter. Das machen wir nächste Woche. Eine Anmerkung habe ich noch. Bei den Podcast-Folgen, die ich mache, ist es manchmal so, dass ich Fragen beantworte und mir nicht ganz sicher bin, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Nämlich dann, wenn die Frage mich über Jean-Luc erreicht, dann lese ich das und manchmal bin ich nicht sicher, habe ich es richtig verstanden. Wenn Sie Ihre Frage als Podcast-Folge wiedererkennen und finden, dass ich die nicht gut beantwortet habe, dann Bescheid sagen, Jean-Luc sagen, hier ist die Frage nochmal, ich fand die nicht gut beantwortet, bitte versuchen Sie es nochmal. Das mache ich dann wirklich gerne. Schönes Wochenende.
nicht. Dann komme ich nächste Woche.
Zettel und Jean-Luc.
Okay.
Sonst vergesse ich das. Zettel.